Herr Professor Söding, über das Leben Jesu wissen wir viel aus dem Neuen Testament, aber über seine Geburt und seine Kindheit wissen wir extrem wenig. Welche Gründe hat das?
Ja, das ist zunächst mal ganz richtig. Also die Evangelien, denen wir die Hauptinformation über Jesus verdanken, die waren vor allen Dingen am öffentlichen Leben Jesu interessiert, an der öffentlichen Verkündigung und dann auch an der öffentlichen Passion Jesu, an seinem Sterben und dann auch an der Auferstehung. Und demgegenüber ist die Frage, wie hat es denn eigentlich mit dem Leben Jesu begonnen? Er ist etwas später sozusagen an die Oberfläche gekommen. Letztendlich geht es um die Person Jesu. Und man will die Person Jesu von Anfang bis Ende beobachten. Und an der Stelle gibt es dann die Kindheitsgeschichten, denen man vielleicht auch einige historische Informationen entnehmen kann.
Diese Kindheitsgeschichten, die gibt es ja nicht im Markus und nicht im Johannesevangelium. Es gibt sie bei den Evangelisten Matthäus und Lukas. Dort haben wir Texte zur Herkunft und Kindheit Jesu. Und darin spielen dann eine Krippe, Hirten, Engel, Sterne, tragende Rollen. Welchen historischen Wert haben diese Erzählungen?
Sie haben zunächst mal einen sehr hohen theologischen Wert, weil sie Jesus von Anfang her in den Zusammenhängen zeigen, in die er schlicht und ergreifend hineingehört. Das sind die Zusammenhänge des Judentums seiner Zeit, das sind die Zusammenhänge der Gebete von Menschen, die auf den Messias gehofft haben. Das ist der Tempel, das sind die messianischen Erwartungen. Das herauszuarbeiten ist eigentlich die Hauptaufgabe. Wenn man jetzt die Kindheitsgeschichten miteinander vergleicht, merkt man, dass sie sehr stark voneinander abweichen und nur in einigen, ganz wenigen Punkten übereinstimmen. Diese Punkte sind die Namen Maria und Josef und Bethlehem. Und interessanterweise ist es auch die Geburt aus der Jungfrau Maria. Wie weit das jetzt historisch alles ist, das muss man ganz genau im Einzelnen kritisch diskutieren.
Lassen Sie uns das vielleicht vertiefen. Sie haben gesagt, die Evangelisten leitet weniger ein historisches als vielmehr ein theologisches Interesse. Im Matthäus wie im Lukas-Evangelium werden ja zentrale Details des Ursprungs und des Lebensanfangs Jesu benannt. Gottes- und Davidssohnschaft, Geistzeugung, jungfräuliche Empfängnis, Sie haben es gesagt. Die moderne Exegese kennt drei Grundtypen, mit diesen Aussagen der Kindheitsgeschichte umzugehen. Und ein Typ sieht die Weihnachtsgeschichte als Mythos, mit der Jungfrauengeburt dann im Zentrum. Tatsächlich lässt sich die Offenheit der Texte für die Bildersprache antiker Mythen nicht leugnen, oder?
Nein, das darf man auf gar keinen Fall machen, weil die Mythen ja jetzt nicht irgendwelche krude Göttergeschichten sind, sondern für die Religiosität, für die Spiritualität der Menschen in der Antike von großer Bedeutung gewesen sind und die Evangelien keine Berührungsängste gegenüber der Welt der Mythen gehabt haben. Ich bin aber persönlich doch sehr vorsichtig, ob man tatsächlich vom Mythos her die Weihnachtsgeschichte erklären kann. Man denkt da in erster Linie an die Jungfrauengeburt. Und dann ist es ganz richtig, dass es zu diesem Motiv der Jungfrauengeburt speziell in Ägypten und teilweise dann auch noch in anderen Quellentexten Parallelen gibt. Zum Beispiel, wenn es um die Geburt eines Gotteskindes in Ägypten, den nächsten Sohn eines Pharao, geht. Ich will gar nicht ausschließen, dass diese Sprache des Mythos auch die Spiritualität der Evangelien geprägt hat. Aber ich würde doch sagen, also der Unterschied ist qualitativ. Den darf man nicht leugnen. Im Mythos wird sozusagen die Sexualität gefeiert und als Götterhochzeit dargestellt. Und das Neue Testament ist im Vergleich dazu doch sehr diskret und sehr zurückhaltend und setzt eigentlich alles auf die pure Schöpferkraft, die pure Kreativität Gottes selbst. Also das ist meines Erachtens ein qualitativer Unterschied.
Das heißt aber, die Bibel will bei der Jungfrauengeburt keine naturwissenschaftliche oder geradezu gynäkologische Aussage über Maria machen?
Das, denke ich, kann man deutlich erkennen. Es ist auf jeden Fall ja eine grenzwertige Erfahrung. Also wie soll das sein, dass jetzt irgendwie in einem Menschen nun wirklich sozusagen Gott da ist? Und zwar von Anfang an. Das ist ja die theologische Botschaft dieser Kindheitsgeschichten. Nicht, dass Jesus sich erstmal auf der Karriereleiter mühsam nach oben hat arbeiten müssen, um dann irgendwie auch mal Sohn Gottes zu werden. Sondern die theologische Botschaft der Kindheitsgeschichten ist ja, er ist Sohn Gottes von Anfang an. Man kann ihn letztendlich nur von Gott her verstehen. Und das ist die entscheidende Aussage. Die hat auch Geschichte gemacht. Aber es ist in jedem Fall ein grenzwertiges Phänomen, bei dem allen immer klar gewesen ist, also es gibt jetzt nicht die medizinische oder die gynäkologische oder die historische Theorie, die mir diesen Umstand erklären kann. Wäre es so, dann wäre es ja eigentlich kein Gegenstand des Glaubens.
Nun hat der Begriff Jungfrau in den biblischen Texten ja eine ganz eigene Geschichte. In der Immanuel-Verheißung im Buch Jesaja ist im hebräischen Text, wenn man hineinschaut, nicht von Jungfrau, sondern nur von einer jungen Frau die Rede. Ist alles also nur so eine Art Übersetzungsfehler?
Ja, also das würde ich ja für eine Banalisierung dieser Geschichte erhalten. Nein, es gibt eben halt diese unruhige Frage innerhalb des Judentums selbst, innerhalb der Überlieferungsgeschichte auch des Alten Testaments, diese Verheißung Immanuel, ein Kind, das sozusagen den Namen Gottes trägt und das den Beistand Gottes auf die Stirn geschrieben trägt. Wer ist das eigentlich und wer ist die Mutter dieses Kindes? Was immer der Prophet in der Situation, in der dieses Wort ursprünglich gesprochen hat, auch gedacht haben mag, seine Prophetie wirkt weiter. Und deswegen kann man im Alten Testament, auch in den großen Texten, die man in der Weihnachtsliturgie, evangelisch wie katholisch, liest, erkennen, dieses Kind, dieser Immanuel, das muss eigentlich ein Geschenk Gottes sein. Und das betrifft auch dann die Frage, wer ist seine Mutter? Das ist nicht einfach auf die damalige historische Situation des Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus zu fixieren. Bei diesem Nachdenken, wie kann das sein, dass Gott seine Verheißung, einen Menschen zu schicken, der Gott mit uns verkörpert, wahrmacht, kommt man dann im Judentum selbst auch darauf, dass diese Frau eine besondere Frau ist. Und deswegen gibt es im Judentum selbst dann beim Übergang vom Hebräischen zum Griechischen die Übersetzung der jungen Frau als Jungfrau. Und davon geht das Neue Testament aus und darauf wird das Neue Testament in den Weihnachtsgeschichten bezogen, aber nicht sozusagen als Ursprung, sondern als nachträgliche Reflexion. Schaut mal an, da haben wir ja eine solche Verheißung und von der her können wir die uns überlieferte Geschichte besser deuten.
Aber die neutestamentlichen Schriften haben ein christologisches Interesse, kein marianisches.
Man kann Jesus und seine Mutter schwer voneinander trennen. Also ich will es mal so sagen, richtig ist, es geht um Christologie, das heißt um die Nähe Jesu zu Gott, um die Gottessohnschaft. Nur ist ja gerade die Pointe auch der Kindheitsgeschichten, dass Jesus wirklich sozusagen von Anfang an realer Mensch gewesen ist. Jeder Mensch ist geboren, jeder Mensch wird sterben. Jeder Mensch hat eine Mutter gehabt. Innerhalb des Judentums ganz wichtig, weil man Jude ist, wenn man eine jüdische Mutter gehabt hat. Und deswegen fällt auch, also von Jesus fällt Licht auf Maria. Und im Lukas-Evangelium würde ich schon sagen, es gibt ein starkes Interesse an Maria, sozusagen einer freien, starken, einer frommen und nachdenklichen, einer poetisch begabten Frau. Das ist jetzt nicht im Maßstab 1:1 historisch zu nehmen, aber es ist ein Überlieferungsbild, das uns auch einen bestimmten Frauentyp zeigt, den ich nicht verachten möchte.
Die katholische Kirche hat ja auf die Rede von der Jungfrauenschaft Mariens das Dogma über die Jungfrauenschaft Mariens gegründet. Die katholische Lehre geht dann sogar so weit, dass sie sagt, Jesus habe keine Geschwister gehabt, weil Maria zeitlebens Jungfrau geblieben sei, im Widerspruch zum Neuen Testament, das die Geschwister Jesu häufig erwähnt. Was sagt der Bibelwissenschaftler dazu?
Also im Widerspruch zum Neuen Testament, so dumm ist die katholische Kirche nicht, dass sie das nicht auch gesehen hätte. Brüder und Schwestern sind auch in der Sprache der Bibel nicht nur Verwandte ersten Grades. Es gibt auch Beispiele dafür, dass man im Neuen Testament selber erkennen kann, dass das ein etwas weiterer Verwandtschaftskreis gewesen ist. Ich will mich aber gar nicht so sehr auf diese Frage einlassen, weil uns da die neutestamentlichen Evangelien eben halt auch ein bisschen im Stich lassen. Die sind nicht so neugierig, wie wir es vielleicht sind und lassen etwas sozusagen an der Stelle in der Schwebe.
Benedikt XVI. Hat den dritten Teil seiner Jesus-Trilogie veröffentlicht. Darin wendet er sich auch der Jungfrauengeburt zu und er argumentiert, weil Gott auch die Materie gehört, hat er wie die Auferstehung auch die Jungfrauengeburt gewirkt. Damit erklärt er sie zum geschichtlich-naturwissenschaftlichen Faktum.
Ja, oder zum theologischen Faktum. Also die Frage ist ja in der Tat, wir können mit den Methoden der Geschichtswissenschaft, mit Methoden der Naturwissenschaft, können wir sozusagen sehr weite Teile der Wirklichkeit ausleuchten. Und da kommt eine Jungfrauengeburt nicht vor. Das ist aber auch jetzt keine Überraschung. Wenn man sich jetzt wirklich nur auf die naturwissenschaftlich-biologische, historische Ebene einlässt, könnte man letztendlich von Jesus ganz wenig erklären. Also alles das, was Jesus mit Gott zu tun hat. Auch seine Grundaussage, die Gottesherrschaft ist nahe gekommen. Ich kann historisch feststellen, dass er das wahrscheinlich doch gesagt haben wird. Aber die Wahrheit dessen zu erschließen, geht nicht nur in einem historischen Diskurs, sondern dazu muss ich eben halt auch den Mut haben, tatsächlich Theologie zu treiben. Und am Anfang und am Ende des Lebens, da sind genau die empfindlichen Punkte erreicht, wo ich sagen würde, das ist sozusagen theoretisch vom Ansatz her einzigartig. Das kann eigentlich gar nicht in den Erklärungsbereich der Naturwissenschaften fallen. Und damit ist es eine Glaubenssache im extremen Sinne des Wortes. Zu dem Glauben kann keiner gezwungen werden. Aber das Neue Testament prägt diesen Glauben, dass Gott sozusagen durch seine Kreativität Fakten geschaffen hat.
Lassen Sie uns noch etwas in die beiden Evangelien von Matthäus und Lukas hineinschauen. Matthäus eröffnet sein Evangelium mit einer Genealogie Jesu. Wie ist dieser Stammbaum gestaltet? Sind sein Aufbau und seine Zusammenstellung zufällig?
Also es ist ein programmatischer Auftakt des Matthäus-Evangeliums und das wird einer der Gründe gewesen sein, weswegen das Matthäus-Evangelium heute am Anfang des Neuen Testaments steht. Es ist ja nicht die älteste Schrift des Neuen Testaments, aber es ist eben diejenige Schrift des Neuen Testaments, die mit diesem sogenannten Stammbaum oder der Genealogie Jesu zeigt. Jesus beginnt nicht in der Stunde Null, sondern Jesus ist verwurzelt in der Heilsgeschichte Israels. Und das soll durch den Stammbaum zum Ausdruck gebracht werden. Das ist wie so eine Kurzgeschichte. Man nennt die Namen und man müsste eigentlich die Geschichten dazu erzählen können. Viele von denen stehen im Alten Testament, andere sind in der jüdischen Literatur dieser Zeit kolportiert worden. Man kann das nicht mit dem Standesamtsregister verifizieren. Das ist jetzt sozusagen ein bestimmter Rhythmus der Heilsgeschichte, den Matthäus da schreibt. Er baut auch eine bestimmte Gliederung ein, 3x14 Generationen. Einmal geht es von Abraham bis zu David, also bis zu einem gewissen Höhepunkt der Geschichte Israels. Dann geht es steil herab von David in die babylonische Gefangenschaft. Und dann geht es erst richtig los, nämlich mit der Geschichte, die dann auf Jesus zuführt, aber dann er auch abbricht. Also es bleibt ja nicht einfach in diesem Rhythmus.
Also da spielt eine gewisse Zahlendynamik auch eine Rolle.
Ganz sicher, 3x14 Generationen, also 3x2x7, wenn man so will. Das ist eigentlich in der Bibel ja typisch, im Alten wie auch im Neuen Testament, dass man jetzt nicht so mit dem Kalender in der Hand Theologie getrieben hat, wie wir das vielleicht heute machen, sondern dass man sich auf diese Symbolik der Zahlenwelten eingelassen hat. Und die Botschaft ist eigentlich klar, Gott bestimmt den Takt der Geschichte. Die Menschen haben ihren Teil dazu beizutragen, aber Gott hält diese gesamte Geschichte in den Händen. Und Matthäus will von Anfang an sagen, Jesus ist der Sohn Abrahams, er ist damit auch der Träger eines Segens für alle Völker. Das wird verwirklicht werden, das beginnt auch Weihnachten. Kommen dann die Weisen aus dem Morgenland, die als Repräsentanten dieser Völkerwelt gedacht sind. Und Jesus ist der Sohn Davids, das heißt in der Davidsstadt Bethlehem geboren, verkörpert er die messianischen Hoffnungen Israels.
Wobei dann ja auch unterschieden wird, denn während es bei den anderen immer heißt, X zeugte Y, heißt es jetzt Josef, der Mann Mariens, aus ihr wurde Jesus geboren.
Genau, also das genealogische Prinzip, das männliche Prinzip, zeugte, 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 das wird nur bis an den kritischen Punkt geführt und dann bricht man aus dieser Genealogie heraus. Das ist eine theologische Aussage, die es in sich hat. Nicht? Das bedeutet ja, dass wir den Messias letztendlich jetzt nicht der männlichen Zeugungskraft verdanken, sondern dass wir es der Kreativität Gottes selbst verdanken. Da ist ein Qualitätssprung in der Geschichte selbst enthalten, die aber jetzt nicht die Geschichte Israels an den Rand drängt, sondern die sie ins Licht der Verheißung selbst hineinstellt. Und dann geht es eben weiter bei Matthäus, das möchte man natürlich gerne wissen, wie dann Jesus tatsächlich geboren wurde. Und dann schreibt er einfach ganz nüchtern, mit der Geburt Jesu aber war es so. Und dann erzählt er weiter. Und bei Matthäus ist diese Geschichte dann nicht aus der Perspektive von Maria, sondern aus der Perspektive von Josef erzählt. Und sozusagen seinem Zögern, seinem Zweifel, seiner Skepsis, wie kann das sein, dass meine Verlobte jetzt auf einmal schwanger ist.
Aber auch da stellt sich dann doch die Frage noch einmal nach den historischen Fakten, denn das, was wir dort zu hören bekommen, ist ja auch wieder ja wunderbar, da tauchen Sterne auf, da kommen die Magier zu Besuch, da gibt es einen Kindermord in Bethlehem, da träumt Josef, da wird nach Ägypten geflüchtet. Das klingt alles auch sehr stark legendarisch.
Ja, das ist in gewisser Weise legendarisch. Man sieht ja auch, dass da eben halt Figuren vorkommen, nehmen wir nur mal Engel, die ja in unserem normalen Leben nicht vorkommen. Aber das ist eben halt dann auch eine Frage an unser Weltbild. Ja? Also wenn man ein mechanistisch abgeschlossenes Weltbild hat, dann kann es natürlich keine Jungfrauengeburt geben, dann kann es auch keine Engel geben, dann kann es auch keine Traumvisionen geben. Dann sind das alles nur Projektionen und Einbildungen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich in einer solchen Welt nicht gerne leben möchte. Und ich glaube auch, dass ich nicht in einer solchen Welt zu leben brauche, wenn ich mich mit Biologen, mit Physikern, mit Historikern und so weiter unterhalte. Es gibt diese spirituellen Dimensionen und die neutestamentlichen Texte sind nun ganz gewiss von religiös bewegten Menschen geschrieben, die jetzt nicht irgendwie versuchen wollen, da Fakes zu errichten, sondern die eben sagen können, ja, also wir glauben daran, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Wir können uns auch, um die Geschichte Jesu am Anfang zu erzählen, uns inspirieren lassen von anderen Geschichten, von großen religiösen Menschen, die von Anfang an verfolgt worden sind. Und sie fangen dann aber doch etwas ein, was für Jesus typisch ist, diese Legenden der Umwelt. Die bilden eigentlich im Vorhinein immer den finalen Triumph des Heros ab. Und das ist bei der Jesusgeschichte anders. Und das ist ja ganz klar, dass diese Geschichten von einem Glaubensstandpunkt aus erzählt worden sind und dass sie jetzt nicht einfach Reportagen des Reporters von Bethlehem Post oder so gewesen sind, sondern dass sie diesen Jesus von Anfang an in den Horizont hineinstellen wollen, in den er hineingehört. Und das ist der Horizont der Heilshoffnungen Israels, die geöffnet sind für alle Völker.
Die uns weithin bekannteste und am kunstvollsten gestaltete Weihnachtsgeschichte ist ja die des Lukasevangeliums, von der Geburt im Stall von Bethlehem. Hier werden zum Teil sehr alte, mündliche Überlieferungen verarbeitet. Was sind das für Überlieferungen und welcher Bearbeitung hat sie der Evangelist unterzogen?
Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das ist in der Exegese strittig. Es gibt da auch eine andere Alternative, die sagt, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Muss, weil der Messias in Bethlehem geboren sein muss. Und dann musste irgendwie eine Geschichte erzählt werden, die Jesus-Geschichte jetzt also in dieses Fahrwasser hineinbekommt. Ich persönlich halte das für eine etwas künstliche Erklärung, aber es wird natürlich diskutiert. Die Alternative ist in der Tat, dass man mit mündlichen Traditionen rechnet, die dann aus Kreisen kommen, die sonst nicht so zu Wort gekommen sind. Nicht alle Evangelisten hatten Zugang zu all diesen Informationen. Gerade der Evangelist Lukas schreibt im Vorwort zu seinem Evangelium, dass er allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen ist, also so recherchiert hat, wie man in der Antike überhaupt hat recherchieren können. Also die Alternative zu diesem Postulat Schriftbeweis ist in der Tat, dass da Traditionen aus der Familie Jesu oder aus Bethlehem aufgenommen worden sind. Aber jetzt natürlich nicht einfach Gedächtnisprotokolle gestaltet worden sind, sondern also diese Traditionselemente, wenn es sie denn gegeben hat, die werden jetzt zu großer Literatur, nicht nur für die Gebildeten, sondern das Weihnachtsevangelium ist Weltliteratur, weil es so einfach ist, weil es so eindringlich ist, weil es so große Zusammenhänge erschließt. Augustus setzt die ganze Welt in Bewegung und eigentlich kommt es nur darauf an, dass dieser noch Ungeborene nach Bethlehem kommt. Ich glaube, das reizt auch die Menschen bis heute, dass es auch literarisch gestaltet ist, theologisch klar, ohne dass die Theologie hier irgendwie verkrampft wird oder anstrengend ist oder dass irgendwas gemacht werden muss.
Postulat Schriftbeweis haben Sie genannt. Beim Propheten Micha heißt es ja, du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Wegen dieser Stelle unter anderem gehen eben viele Exegeten davon aus, dass Jesus nur deshalb in Bethlehem geboren wird, weil dieses Schriftwort sich erfüllen muss. Das klingt doch auch plausibel.
Ja, aber ein bisschen klingt mir das nach Schreibtisch. Also man hat da eine Bibel und dann merkt man, das sind 3 oder 4 Punkte, die müssen jetzt unbedingt erfüllt werden. Und dann werden einfach die Geschichten geschrieben, die dazu passen. Ich meine, dass der Gesamteindruck, den die Evangelien auf mich machen, ein anderer ist, dass da tatsächlich Erinnerungen an die Gestalt Jesu, an die Person Jesu im Hintergrund stehen und dass dann nach einer Sprache gesucht wird, die passt, um das, was man überliefert bekommen hat, auch tatsächlich gut auszudrücken. Und da ist es nun natürlich so, dass eine solche großartige Prophetie, Israel bekommt eine zweite Chance, es gibt einen Messias und der wird ein König sein auf eine ganz andere Art, dass die Verheißung einer solchen zweiten Chance sozusagen dann im Hintergrund steht und inspirierend gewirkt hat, um die Erzählung zu formulieren. Ereignis, Erinnerung, Erzählung, das ist immer ein Spannungsfeld in jedem Moment. Und natürlich gerade ganz besonders, wenn es um solche extremen und intensiven religiösen Figuren geht. Also ich würde da jetzt nicht kurzschlüssig argumentieren, aber auf der anderen Seite ist ein solcher Text wie Micha doch sehr geeignet, um zu zeigen, nicht nur Jerusalem, es gibt da noch andere Städte, auf die kaum jemand schaut. Dieses kleine Bethlehem, und in diesem kleinen Bethlehem beginnt was, was ganz, ganz groß ist.
In der lukanischen Weihnachtsgeschichte klingen ja auch die großen Themen des Lukas-Evangeliums bereits an. Das Thema Armut, Gott auf der Seite der Schwachen. Zugleich wird sie dann eingebettet, Sie haben auch schon darauf hingewiesen, in die große Weltgeschichte und stellt so eine Gegenproklamation zur römischen Ideologie des Kaisers als Friedensbringer und Retter dar.
Ja, also das sind unterschiedliche Interpretationsansätze, die immer auch diskutiert werden. Ehrlich gesagt gibt es immer so eine Konjunktur der politischen Exegese und der nicht ganz so politischen Exegese. Also mal ist Augustus der große Widerpart und der wahre König ist Jesus. Und mal ist man der Meinung, naja, der Augustus war vielleicht nicht so ein Dämon. Und er hat durch seine Friedenspolitik, die natürlich sehr stark Interesse geleitet gewesen ist, vielleicht auch Voraussetzungen geschaffen, zum Beispiel dafür, dass man eine Sprache hatte und dass man eine gewisse Infrastruktur vorfand, die einem bei der Emission sehr geholfen haben. Ich persönlich glaube nicht, dass das so ein antirömischer Text ist. Aber es ist das Weihnachtsevangelium ein kritischer Text. Wenn man jetzt mal an das Gloria denkt, also der Friede auf Erden hat bestimmte Voraussetzungen. Und die wichtigste Voraussetzung ist die, dass es Gott gibt und dass Gott die Ehre gegeben wird. Also wo Menschen Gott die Ehre nehmen, da ist es meistens auch um den Frieden auf Erden nicht sehr gut bestellt. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Vertreter einer Ehre Gottes, die Unfrieden auf die Welt bringen. Und gegen solche ist das Weihnachtsevangelium gerichtet. Früher hat man ja gesagt, Friede auf Erden für die Menschen guten Willens. Das hing von der lateinischen Übersetzung der Bibel ab. Heute sagt man Friede den Menschen seiner Huld oder Friede den Menschen seiner Gnade. Es ist also von Gott her gebracht, so oder so. Das ganze Evangelium ist dann eigentlich eine Einladung, die Menschen zu erkennen, die guten Willens sind. Und Jesus schärft den Blick dafür und die Menschen zu erkennen, die Gott liebt. Und wenn ich jetzt über die Weihnachtsgeschichte hinausgehe und das Evangelium lese, sage ich, dass Jesus uns eigentlich immer in solchen Situationen gezeigt wird, dass er gerade zu den Menschen gegangen ist, die selber den Verdacht hatten, nicht so richtig von Gott geliebt zu werden. Und diese Geschichte, die beginnt Weihnachten.
In unseren Krippendarstellungen stehen ja fast immer Ochs und Esel. Hinweise auf diese Tiere finden sich, wenn man will, im alttestamentlichen Jesaja-Buch, aber auch in den sogenannten Apokryphen. Was sind das für Schriften, diese Apokryphen, in denen ja sehr viel über die Kindheit Jesu berichtet wird, die aber nicht in den Kanon gewandert sind?
Das sind sehr interessante, tiefreligiöse, sehr populäre Evangelien. Die sind deswegen nicht in den Kanon aufgenommen worden, weil sie erstens sehr viel jünger sind als die neutestamentlichen Evangelien, sehr viel später entstanden. Und zweitens, weil sie nie die Anerkennung in der Breite gefunden haben. Sie waren immer für einzelne Gruppen sehr, sehr wichtig. Aber es war eigentlich der großen Mehrheit der Christenheit, auch in der Antike, klar, ja, das ist vielleicht ganz schön zu lesen, aber es gehört doch nicht eigentlich in den Kern hinein. Allerdings sind diese apokryphen Evangelien sehr einflussreich gewesen, weil sie eben große Teile unserer Weihnachtsfrömmigkeit geprägt haben. Ich persönlich halte diese Apokryphen überhaupt nicht für Spinnereien, sondern sie sind nicht historisch in unserem Sinne, aber sie bebildern dieses letztendlich ja dann doch zurückhaltend im Neuen Testament geschilderte Geschehen der Geburt Jesu, indem sie Beziehungen stiften, zum Beispiel Ochs und Esel. Im Hintergrund steht ein bestimmter Jesaja-Text. Natürlich hat dieser Jesaja-Text nichts direkt mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, aber dass da Tiere eine Rolle spielen, das spricht nicht nur Kinder an, sondern es ist auch eine theologische Botschaft, weil nämlich dieser Heiland, der da in der Krippe liegt, nicht nur jemand ist, der also für die Weisen und Gebildeten gekommen ist, sondern der die ganze Welt zu Gott führt. Das wird ansichtig gemacht. Kann man jetzt kompliziert erklären, wie ich das jetzt zu erklären begonnen habe. Man kann es auch einfach gut finden und sich dann auf diese Spiritualität der apokryphen Evangelien verlassen.